Hallo und herzlich willkommen zu Allgemeinmedizin konkret, spannende Fälle aus der Sprechstunde. Heute mit Stefan Bösner und
Maximilian Philipp.
Hallo Max.
Hi Stefan. Legen wir gleich los.
Du weißt ja, das Thema Brustschmerz liebe ich. Das war eines meiner Hauptforschungsthemen für viele Jahre. Und aber auch Brustschmerz ist nicht immer so eindeutig, wie wir das gerne in den Lehrbüchern verkaufen.
Das ist oder? Mit allem so, ja.
Ja. Genau, von daher habe ich dir mal einen Brustschmerzfall mitgebracht, wo man sicherlich schön Differentialdiagnosen diskutieren kann. Ich gebe dir mal neben dem Leitsymptom doch noch ein paar begleitende Angaben, so wie das im Auftakt der Patient mir auch geschildert hat. Manchmal sagen wir am Anfang nur aus didaktischen Gründen ganz wenige Sachen, aber natürlich ist es so, dass die Patienten uns ja per se erstmal schon mehr schildern, bevor wir dann erste Erwägungen treffen. Also du kriegst als Eckdaten einen Mann, jung, 23 Jahre, der hat, das so aufgeschrieben, er hat seit einer Woche so ein Druckgefühl, aber auch schon als Schmerz auch geschildert, auf der Höhe des Zwerchfells angegeben. Vor 2 Wochen war er erkältet, danach hat er schnell wieder Sport gemacht. Und es fühlt sich so an, als würde sich die Brust zusammenziehen. Das ist schon so als leichter Schmerz, nicht als dramatischer geäußert worden. Er sagt, bei Anstrengung ist es auch schlimmer. Zudem hat er auch Luftnot in der Nacht gehabt. Er könnte nicht flach liegen. Und die Symptomatik hat sich insgesamt langsam entwickelt. So, jetzt hast du schon eine Menge Sachen
das bekommen. Das sind einige Informationen, ja, die versuche ich jetzt erstmal für mich zu ordnen.
Versuch die mal zu sortieren und mit dem Leitsymptom, ja, man könnte ja auch mehrere nehmen. Du hast ja natürlich auch
Luftnot, wenn du willst, Thorax,
Dyspnoe und Thoraxschmerz, würde ich mal sagen, sind so die Hauptleitsymptome hier.
Also grundlegend ist ja immer erstmal, gucken wir uns den Patienten an, 23-jähriger junger Mann. Du hast jetzt nichts Auffälliges in der Voranamnese mitgegeben. Gehen wir davon aus, wir haben jetzt nicht gleich schwerwiegende kardiovaskuläre Erkrankungen als erste.
Ich kann dir die Vorgeschichte gerne auch noch geben. Da gab es wirklich nur eine Sache, weil das habe ich auch noch mal aktuell gefragt. Ich habe ja noch geschrieben, psychisch geht es gut, hat Fluoxetin ausgeschlichen. Also der hatte ein Antidepressivum bekommen und das lag aber schon länger zurück. Der hatte mal eine depressive Episode, aber aktuell ging es ihm gut.
Okay, aber das ist ja auch eine Hintergrundinformation, die im Laufe des Falls unter Umständen vielleicht nochmal mit reinspielen kann.
Ja,
aber jetzt sind wir erstmal auf der somatischen Seite und da, wie gesagt, würde man jetzt erstmal denken, das ist, wenn man jetzt sagt, gut, es gibt Punkte, die beruhigen mich, dass es nichts hochschwer Akutes ist, und es gibt Punkte, die alarmieren mich, da würde ich eben das Alter und das Geschlecht sagen, okay,
die
beruhigen mich jetzt erstmal als jung. Mhm. Aber was ich natürlich merkwürdig finde, er hat belastungsabhängige Beschwerden.
Komisch, ne?
Das ist irgendwie schon was, wo man dann doch wieder ans Herz-Kreislauf-System denkt. Andererseits beschreibt er die jetzt ja noch nicht als massiv. Den Schmerzcharakter finde ich jetzt auch, ist kein stechender Schmerz, kein punktueller Schmerz, der ja beim Thorax auch eher sowas ist, wo wir sagen, ach Mensch, das ist eher was so muskuloskeletales, sondern das ist so ein
Syndrom.
Was ja bei einem 23-Jährigen jetzt auch epidemiologisch, wie man ja schön an euren Arbeiten sieht, eben erstmal die häufigste Differentialdiagnose ist. Also das wäre was, wo das würde ich mir auf jeden Fall überlegen, woran das liegen könnte. Und auch, dass das nächtlich ist und dass er eben Luftnot beschreibt. Ne? Also wenn es jetzt was Muskuloskeletales ist, würde ich jetzt behaupten, ne, denn ja, das kann auch mal nachts stärker wehtun oder durch Drehung. Ne? Aber dass das halt mit Luftnot im Liegen einhergeht, ist auch erstmal was ich merkwürdig finde.
Ja.
Ne? Infektsymptome gehe ich von aus, die sind komplett abgeklungen. Du hattest ja gesagt, er macht wieder Sport.
Ja, genau, da war nichts
mehr. Ne? Das ist aber auch, finde ich, auch eine Information. Du hast gesagt, er hat direkt wieder angefangen zu trainieren.
Ja.
Ich sage meinen Patienten in der Regel bei einem viralen Infekt, gucken Sie mal, ob das so eine super Idee ist, und steigern Sie vorsichtig. Ihr Körper sagt Ihnen eben, vielleicht auch noch mal ein bisschen langsamer machen. Hat er übertrainiert? Also könnte das was mit dem Herzmuskel zu tun haben? Also da gehen jetzt ganz viele auch, sage ich mal, Differentialdiagnosen auf, die ich sonst bei einem 23-jährigen Mann jetzt prima vista erstmal nicht gehabt hätte.
Gut, vielen Dank. Da hast du schon das Feld eigentlich recht schön aufgespannt. Und wir kommen dann auch nochmal gleich drauf zurück. Ich gebe jetzt erstmal die körperlichen Untersuchungsbefunde, bevor wir dann noch über eventuelle technische Untersuchungen reden. Also der Befund war eben recht unauffällig. Ich habe das Herz abgehört, das war rhythmisch und normal. Da waren keine neu aufgetretenen Nebengeräusche zu hören, wie neu aufgetretenes Systolikum oder so. Die Lunge war frei, auch ohne irgendwelche Rasselgeräusche. Der Schmerz per se, weil der war ja ohnehin gar nicht so lokalisiert anzugeben, der war aber auch nicht durch Palpation auslösbar.
Okay, also Thoraxkompression oder Wirbelsäule oder so weiter. Okay.
Und da ich auch so als sagen wir mal, als selten möglichen abfindbare Fehling verlaufene Lungenembolie gedacht habe, habe ich mir jetzt auch nochmal die Beine genauer angeguckt, aber bei Klinik klinisch keinen Anhalt. Für eine tiefe Beinvenenthrombose, ich hatte auch dezidiert nochmal nachgefragt, das habe ich dir jetzt in der Anamnese bisher noch verschwiegen. Ich habe ja aufgeschrieben, es ist keine Immobilisation gewesen.
Also jetzt ein Well-Score quasi irgendwie im Hinterkopf gehabt.
Ja genau, also wenn du, wenn du den anführst, den habe ich dann letztendlich auch gemacht. Der Well-Score hatte 0 Punkte.
Ja, genau. Das würde ich ja auch dann im Hinterkopf erstmal tun. Wie war denn, war irgendwie Tachykard oder tachypnoisch? Oder hattest du irgendwie das Gefühl, dass da eine Luftnot für dich objektivierbar war?
Der Blutdruck war 124 zu 68, die Herzfrequenz war 67. Okay. Warum fragst du das? Was wäre da für dich noch so ein abfindbar gefährlicher Verlauf? Oder?
Nein, eine Tachykardie würde ja wieder auch zum Beispiel auch bei einer Lungenembolie eine Rolle spielen können. Ne? Aber manchmal ist ja auch... Wenn wir jetzt, wir hatten die Depression vorher, ne, dann kann ja auch einfach, jetzt gar nicht der abwendbar gefährliche Verlauf, aber es kann auch eine benigne Sinustachykardie sein, die manchmal aber dann subjektiv durch das Herzrasengefühl auch so ein Unwohlgefühl im Brustkorb macht, vielleicht auch so ein Luftnotgefühl macht. Also das sind einfach, ich wollte für mich mal wissen, wie ist denn der Befund? Wenn der unauffällig ist, ist das erstmal was Beruhigendes, schließt aber zum Beispiel auch gefährlich, abwendbar gefährliche Verläufe, wie jetzt zum Beispiel eine Myokarditis, nicht aus, erstmal prima. Ne, und der ist ja irgendwie noch auf dem Tisch mit dieser, ja, es ist noch nicht rund, der Fall für mich.
Nö, das war er für mich auch nicht. Also genau. Normalerweise wäre ja jemand mit Thoraxschmerzen im Alter, die haben in den meisten Fällen Brustwandsyndrom, drückst irgendwo drauf, die schreien au und damit ist die Sache erledigt. Ja. Ne? Und dann macht man auch so diesen Marburger Herzscore, da haben die in der Regel 0 Punkte. Und das war eben bei ihm nicht der Fall. Der hatte genau genommen mindestens 2 Punkte, da hat er durch diese Beschwerden bei Anstrengung.
Genau.
Und dann auch noch die fehlende Auslösbarkeit. Ja. Gut, mit dem dritten, das konnte ich nicht so, den habe ich im Zweifel zweimal gegeben. Das ist ja die Selbsteinschätzung des Patienten. Er hat jetzt nicht dezidiert gesagt, dass er Angst hat, es kommt vom Herzen, aber er wollte halt wissen, woher es kommt.
Na gut, aber darf ich dich mal zurückfragen, ist KHK das, was dich, also ne, der Marburger Herz ist doch eigentlich für die KHK gedacht. Ist das das, woran du jetzt hier gerade denkst? Oder,
ich denke an einfach unsere Brustschmerzleitlinie, die fordert, dass wir das bei jedem
Patienten. Okay, da hast du natürlich
recht. Ja, habe ich dich kalt erwischt. Und wenn ich ganz ehrlich bin für unsere Hörer, ich mache das auch nicht immer konsequent, aber es ist nicht leitliniengerecht. Also wenn jetzt ein 20-Jähriger kommt und sagt, ich habe mich hier verzogen und ich drücke auf den Punkt und so, dann tue ich nicht immer unbedingt. Aber rein nominell, ich sage es einfach mal so ganz hart, wenn der 2 Wochen später am kardialen Ereignis stirbt, was ja super selten ist, und ein Fall wird begutachtet,
und ich habe nirgendwo dokumentiert. Gut, ich mache, wie es so ist. Ich meine, ist ja auch immer wieder Thema im Podcast, am Ende des Tages bei der Dokumentation. Und es ist gut, wenn man sagt, ich habe den Score erhoben, ich habe das befunden. Ja. Das ist einfach was Kurzes, was Knackiges, was ich reinschreiben kann.
Ich hatte das ohnehin über Anamnese und körperliche Untersuchung empfohlen, Und jetzt aber nur auch jetzt mal, du hast ja selber schon so gesagt, das ist nicht rund. Und für mich war es halt auch nicht rund, weil ich hatte halt... Der hat jetzt keinen schwerkranken Eindruck auf mich gemacht. Sagen wir mal, das wäre auch ein Fall, wo ich jetzt schon ab dem Punkt auch hätte sagen können, na gut, warten wir halt mal ab und kommen wir wieder, wenn das nicht weg ist, in ein paar Tagen. Auf der anderen Seite, hatte ich so gedacht, vielleicht gibt es doch nicht. Ich hatte ja auch schon angefangen mit gewissen abwendbar gefährlichen Verläufen, mit dem Well-Score heben. Von daher habe ich das jetzt konsequent erstmal weitergemacht. Ja. Also ich habe eben in der Praxis, ich habe im EKG geschrieben, was man laut Leitlinien machen soll bei 3 Punkten.
Ja.
Das würde ja auch, sagen wir mal, zumindest in die Richtung gehen, dass man da bei einer ausgeprägten Periode Myokarditis verändert.
Das wäre meine Frage an das EKG.
War nicht der Fall.
Okay.
Ich habe ihm auch noch zusätzlich einen Troponintest gemacht, jetzt nicht in dem Sinne, dass ich dachte, der hat einen Herzinfarkt, aber wirklich im Sinne Perimyokarditis einfach.
Ja, genau.
Das kann man sicherlich diskutieren. Wunsch. Also wir haben das einfach da als Triage-Test. Mein Kollege geht da sehr auch generös damit um.
Internistische Ausbildung wahrscheinlich.
Genau, Ich arbeite mit 3 Internisten zusammen. Also da kann man auch in dem Fall diskutieren, weil der Podcast ist ja primär jetzt, sagen wir mal, für Hausärzte, natürlich auch für hausärztliche Internistinnen, Internisten. Das kann man diskutieren, ob man das da machen muss. Also ich will das nicht propagieren. Ich denke, ein EKG soll man machen.
Hätte ich in dem dem Fall auf jeden Fall gemacht. Ja.
Tut nicht,
aber es hätte auch gereicht, normal Blut abzunehmen.
Ja, du hättest auch warten können, natürlich.
Genau. Hätte ich jetzt nämlich auch gesagt.
Okay, aber wäre jetzt auch kein absolutes Muss. Ich sag's dir warum, wir haben das als Spot-Test ohnehin in einem Kombi-Test drin. Von daher habe ich das TNI gar nicht so sehr wegen dem TNI gemacht, weil es der D-Dimer mit drin. Und ich wollte einfach, weil Lungenembolien finde ich eine verflixt schwierige Diagnose.
Also du hast D-Dimere bestimmt. Das wäre nämlich auch was, was ich Sie noch gefragt hätte. Ja,
im Sinne von einer Ruling-Out-Strategie.
Ja.
Also du hast mit... Wenn du einen Well-Score unter einem Punkt hast, oder 0 wird es in dem Fall, und einen negativen D-Dimer-Test, ist deine Posttest-Wahrscheinlichkeit für eine Lungenembolie so gering, dass du da kein weiteres Workup machen musst.
Das ist korrekt, aber was hättest du mit einem positiven Test gemacht? Das finde ich immer. Ich habe keine Angst vor dem negativen Test. Ich glaube, da sind wir uns einig.
Ja,
aber so einem jungen Menschen jetzt mit einem positiven Test?
Dann hätte ich aber weiter abgeklärt. Gerade bei dem Jungen. Ich habe eher Angst bei den alten Leuten, die zig Gründe wegen anderer Erkrankungen oder so.
Ah, verstehe. Okay, für einen positiven
D-Dimer. Ein 23-jähriger, gesunder, junger Mann, warum soll der sonst so einen positiven D-Dimer-Test haben?
Okay,
das ist natürlich, du hast recht, auch er hat eine gewisse Quote, gerade wenn der geringgradig positiv ist. Aber ich finde, bei fehlenden Komorbiditäten ist die Wahrscheinlichkeit für falsch positive Befunde erstmal
kleiner. Und vom Infekt waren wir weit genug weg, dass das ein Infekt
ist. Ja, das könnte das sein, wenn ein akuten Florida-Infekt noch ist. Gut, aber sagen wir mal, das ist halt das Problem, was du immer mitnimmst, wenn du eine Ruling-Out-Strategie halt fährst. Dass du halt dann auch, ich habe natürlich den negativen Test erhofft, aber ich wollte halt praktisch erstmal, ich wollte eine Lungenembolie sehr unwahrscheinlich haben, ich wollte eine Perimyokarditis sehr unwahrscheinlich haben. Und dann habe ich gedacht, jetzt, für eine KHK, eine weitere Diagnostik, für eine chronisch stabile KHK, das hätte man ja dann erst im Weiteren gemacht, wenn die Beschwerden irgendwie bleiben oder noch.
Wollte ich auch gerade sagen, auftreten. Es ist ja akut angefangen, es gibt eine Erklärung.
Genau, ich habe ja auch akut in dem Sinn, mit dem der Zeitrahmen war lang genug von den Beschwerden, dass wenn da ein akutes myokardiales Ereignis gewesen wäre, das Treponin wäre positiv gewesen, also, wäre. Das war nicht der Fall.
In mir steigt so ein bisschen das Verlangen, jetzt über die harmlosen Sachen mal zu reden.
Ja, das darfst du.
Ist ja so, wie war denn sein Husten zum Beispiel? Also hat er noch Resthusten gehabt, dass die Schmerzen vielleicht auch daher kommen könnten? Oder
das
ist ja die Frage. Wir müssen ja irgendwie für uns jetzt wir fühlen uns ja erst wohl, wenn wir wenigstens ein bisschen Geschichte haben.
Nee, der hat nicht mehr gehustet. Wenn der so rumgekilstert hätte, dann wäre das für mich auch eine Erklärung gewesen. Er hatte keinen Husten angegeben.
Okay.
Er hatte den Infekt gehabt, aber Husten hatte er nicht mehr. Das war auch keine, er war vor 2 Wochen einfach normal erkältet. Das war auch
nichts Massives.
Er hat keine großartige Bronchitis, irgendwas gehabt. Er hat das als normale Erkältung geschildert. Natürlich kann er eine Begleitbronchitis gehabt haben, das wissen wir nicht, aber es war so wenig, dass er deswegen auch nicht, in Praxis gekommen ist.
Dass er halt muskulär doch durch viele Husten sich da irgendwas dadurch der Schmerz erklärt. Ne? Das ist ja auch die Frage Zwerchfell. Der Schmerz war doch, du hattest gesagt, der ist so rund um den Tumor.
Ja, aber so rundum, genau.
Okay.
Und
Was hast du gemacht? Ich bin gespannt.
Ich habe gar nicht mehr viel gemacht und deswegen habe ich auch den Fall mitgebracht, weil ich fand, das war nochmal ein guter Fall. Es ist einfach eine atypische Präsentation vom Brustschmerz, wo man erstmal prima Vista, nichts Schwerwiegendes annimmt.
Okay.
Aber du auf der positiven Seite jetzt leider auch nicht, wie du das häufig hast, jetzt sagen könnte, ups, das ist mit hoher Sicherheit dem Brustmann-Syndrom.
Ja.
Das ist ziemlich wahrscheinlich psychogen. Das ist durch einen Reflux bedingt, wo ich erstmal eine PPI mehr gebe.
Ja.
Das war eben auch nicht der Fall. Und deswegen, ich habe den Fall deswegen mitgebracht, weil ich gesagt habe, ich würde sonst bei so einem Patienten jetzt auch nicht diese Wahnsinnsbegleitdiagnostik fahren in der Praxis.
Also,
aber weil ich eben eigentlich keine positive, plausible Erklärung hatte, der doch viel harmloseren Möglichkeiten, habe ich dann doch jetzt hier systematisch mal gefährliche Verläufe, ein Ruling-Out betrieben, wie man das in der Praxis kann. Du kannst das halt gut für die Lungenembolie. Wir haben auch schon mal so als kleiner Spoiler, die neue Brustschmerzleitlinie kommt jetzt endlich raus, die Woche.
Ah, okay.
Und da ist auch das Kapitel über Lungenembolie erarbeitet. Wir haben da den Well-Score noch mit einem anderen Score kombiniert, bei niedrigem Well-Score, der den Einsatz vom D-Dimer sogar ersetzt. Da kannst du dann mit zwei
Scores. Das wäre nämlich gut. Also ich bin, mit dem Well-Score hast du ja gemerkt, ich war da immer so ein bisschen auf dem Krieg, so du hast vollkommen recht. Ich hatte das nicht bedacht, dass beim jungen Patienten natürlich die Wahrscheinlichkeit viel geringer ist, dass ich jetzt einen falsch positiven.
Ja, genau. Und du meinst ja D-Dimer meinst du jetzt nicht.
Genau.
Macht ja nichts.
Ja, ja.
Und darum wollte ich aber sagen, man kann da auch in Zukunft 2 Scores miteinander kombinieren.
Okay.
Das hat auch längst nicht jede Praxis ein D-Dimer als
Point-of-Care-Test.
Ne? Also muss man auch nicht haben, finde ich. Also von daher. Und dann gut, das andere Perimyokarditis, das war noch ein bisschen plausibler, fand ich, wegen dem Infekt. Das kann man haben. Also von daher, das EKG war ohnehin auch gerechtfertigt. Ich hätte das auch mit dem Marburger Herzscore von 1 oder 2 Punkte gemacht, mal nebenbei gemerkt, das EKG. Das war jetzt nicht primär durch den Marburger Herzscore getriggert. Der hätte ohnehin danach
Wie gesagt, verlangt, deswegen habe ich ja gefragt. Sondern
durch die Vorgeschichte. Genau. Und ich habe das offen gelassen. Ich habe mir notiert in der Akte einfach, als natürlich muss ich irgendwas verschlüsseln jetzt, aber ich habe in dem Fall einfach mal Leitsymptom Brustschmerz verschlüsselt und habe mir in meine Akte geschrieben, dann unter dem Prozedere oder so, was man immer da als Button halt hat, bei uns der Therapie-Button, da habe ich einfach geschrieben, Arbeitsdiagnose, Doppelpunkt, postinfektiös, Fragezeichen, BWS-Syndrom, Fragezeichen, psychogen, Fragezeichen.
Ja, genau. Und das offen gelassen.
Ich habe über Red Flags aufgeklärt, habe das offen gelassen, habe gesagt, wenn ich gehe davon aus, dass das relativ schnell abklingt, wenn nicht, dann möchte ich ihn wiedersehen. Ja. Ich habe ihn nicht fix einbestellt, er ist nicht wiedergekommen. Ja. Ich kann mich auch getäuscht haben und kriege einen Krankenhausbrief wobei das ist jetzt schon ein bisschen her, den habe ich bisher noch nicht bekommen, dass es doch irgendwas war, aber ich glaube es.
Aber das ist ja auch immer wieder Thema, was besprochen wird. Wir müssen ja irgendwie die Unsicherheit auch lernen auszuhalten. Ja, genau. Sonst haben wir eine Medizin, wo wir die ganze Zeit immer alles weitertreiben und dann kann man auch die Untersuchung und die Untersuchung machen. Und ich habe jetzt so gespannt vorhin nachgefragt, weil ich hätte genau das gemacht, wie du. Also am Anfang war der Fall für mich auch so, dass ich gesagt habe, ich habe hier Bauchschmerzen, das ist nicht rund, ich will hier was vom Tisch haben. Für mich wäre es halt besonders die Myokarditis oder irgendeine Form von Herzentzündung gewesen. Und dann macht man halt mal ein paar mehr Untersuchungen, aber dann muss man es auch gut sein lassen, wenn man keinen klaren Hinweis für was anderes findet. Und dann ist das Watchful Waiting doch ein gutes Konzept.
Okay, genau. Und nochmal so am Ende für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und nochmal für die weiteren Untersuchungen. Wir müssen da aber schon, und das ist gar nicht so anspruchslos, sage ich mal, wir müssen schon einfach wissen, was ist überhaupt die diagnostische Aussagekraft von den Sachen, die wir machen. So also wie bei akutem Brustschmerz ein normales EKG natürlich keinen Myokardinfarkt oder ein akutes Koronarsyndrom ausschließt bei Non-STEMI. Ne? So müssen wir auch wissen, der Weltscore allein reicht noch nicht. Dann muss man mit dem D-Dimer kombinieren oder dann jetzt eben mit diesem anderen Score. Bei der Perimyokarditis, da kenne ich gar keine genauen Kennwerte in Prozent, aber da würde ich jetzt mal so sagen, ein normales EKG mit dem normalen Troponin
ist schon mal
macht
sehr gut.
Eine klinisch relevante. Man muss ja auch immer überlegen, vielleicht ist dann trotzdem eine Reizung da, aber da muss man auch überlegen, was sind die Konsequenzen. Ich habe dem Patienten ohnehin Sportpause empfohlen.
Also ja, genau. Von daher, und die Frage ist ja auch, ob er sich dann, wenn er es jetzt subklinisch sozusagen hätte, man, er hat zwar Beschwerden, aber er hat nichts Lebensbedrohliches und dann wird er vielleicht doch in 3 Wochen wiederkommen und sagen, das wird nicht besser. Und dann macht man halt vielleicht ein Echo oder klärt ihn anderweitig ab. Das ist dann aber...
Also das erschien mir halt, wir haben sogar noch den Vorteil, wir Echokardiografieren auch in der Praxis. Ich arbeite meist noch mit Kollegen zusammen, die parallel da sind. Also ich kann das immer zeitnah haben, aber habe ich in dem Fall eben auch nicht danach gefragt. Das hätte ich wirklich nur bei EKG-Fällen.
So ganz seltenen Fällen machen wir es auch mal im Notfall selber. Ja. Mein Chef kann das. Finde ich dann auch. Aber ist doch ein runder Fall. Also jetzt noch nicht abgeschlossen rund, aber ich finde es vom Vorgehen her... Ja, aber ich meine, vom Vorgehen her, glaube ich, wird jeder Hausarzt sagen, das war doch eine sehr gute Abklärung. Gut, danke dir, Stefan. Dank.
Das war Allgemeinmedizin konkret. Spannende Fälle aus der Sprechstunde. Wir hoffen, du hast neue Erkenntnisse und Ideen für dein Studium oder den Praxisalltag mitnehmen können. Weitere Erklärungen und Quellen findest du in den Shownotes. Viel Spaß beim Recherchieren und auf ein Wiederhören zur nächsten Folge.